Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Time for Work. Bevor wir jetzt mit dem Thema einsteigen, Andreas, was denkst du denn, wann wir unsere erste Folge veröffentlicht haben, Time for Work? Kannst du dich noch erinnern?
Gefühlt ist das ja schon wieder 2 Jahre weg, weil wir haben so viel gemacht, aber es ist, glaube ich, ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr ist es her, genau, richtig. Ein halbes Jahr ist her. Und ein halbes Jahr ist es auch her, dass wir das erste Mal mit Sebastian Wagner über Co-Pilot gesprochen haben. Damals hieß es noch ein bisschen anders. Ne? Jetzt haben wir mittlerweile ein paar Namensänderungen dabei. Das werden wir aber alles mit ihm gleich im Podcast klären. Das heißt, das ist eine Folge, die baut auf unserem allerersten Podcast auf. Und wir schauen uns mal an, wo die Reise mit den verschiedenen Co-Piloten für Microsoft eben hingegangen ist. Ja, wie die Zeit vergeht. Ein halbes Jahr ist nun unser Podcast schon alt und ich denke, auch in diesem Zeitraum sind wir drei, der Sebastian Wagner, der Andreas Stieler und ich, Sandra Brückner, auch gealtert. Und ich glaube, genauso wie der Co-Pilot für Microsoft M365 in der Zeit gealtert ist, vielleicht auch schon Quantensprünge getan hat. Das werden wir heute besprechen mit dem Sebastian Wagner, erst von Microsoft, und wird uns Einblicke geben, was im letzten halben Jahr passiert ist. Wir werden ein Update machen für den Co-Piloten für M365, werden dann auch nochmal auf Studien eingehen, also den Work Trend Index 2024 und unsere Expertenstudie. Und werden einfach das Thema mal so ein bisschen beleuchten, was ist neu, was hat sich verändert und was ist dazugekommen. Wir haben ja die erste Folge, ich habe schon darauf hingewiesen, wir werden das auch entsprechend noch verlinken, vor, ich glaube, ziemlich genau einem halben Jahr aufgenommen, aber unsere Hörerinnen und Hörer haben bestimmt auch immer viel um die Ohren und viel zu tun. Stell dich doch bitte einfach nochmal vor, wer bist du, was machst du und was macht dich zum Experten für Co-Pilot?
Ja, Sebastian Wagner, mein Name. Ich bin ein sogenannter technischer Spezialist bei Microsoft. Das bedeutet, ich kümmere mich direkt im Austausch mit meinen Kunden um die Themen rund um die Kollaboration innerhalb von Microsoft 365, das ist mein Themenschwerpunkt. Dazu zählt Microsoft Teams, Employee Experience wie Microsoft Viva, Dinge wie SharePoint, Intranet, die guten alten Themen, aber eben auch jetzt seit mindestens einem halben Jahr und eigentlich auch schon ein Stück weit länger den Copilot für Microsoft 365 natürlich ganz intensiv.
Okay, dann lasst uns reinstarten. Update zu Copilot. Sebastian, also das letzte Mal haben wir, glaube ich, noch gesprochen über Copilot für Microsoft 365 Copilot. Dann hieß es Copilot für Microsoft 365 und dann war alles Copilot für. Bring uns doch einfach mal so auf den aktuellen Stand. Was ist jetzt so die aktuelle Namenslogik? Also welche Intention stand dahinter, da auch nochmal den Namen nochmal zu ändern? Und wie ist jetzt so die Logik, wie, damit wir da in Zukunft das alles auch mal
richtig bezeichnen. Ich glaube vor allem, dass zu der Zeit, als wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben, wir auch noch den Bing Chat Enterprise hatten. Und das hat natürlich auch stark für Verwirrung gesorgt, oder Bing Chat im Consumer-Umfeld. Aber du hast es eigentlich schon angedeutet. Copilot, Microsoft Copilot, ist so ein Stück weit die Baseline unserer Namenskonvention. Wir sagen, in all unseren Produkten, und das betrifft eben nicht nur den Bereich Modern Work, wo KI implementiert ist, da steckt dann der Name Copilot drin. Und wenn wir mal rein aus der wird gerne aus der Privatanwendersicht starten, dann kann jeder eben den Microsoft Copilot nutzen, copilot.microsoft.com, um dort einen Prompt abzuschießen. Und der ist auch über Bing erreichbar, indem man danach bing.com/chat ranhängt. Aber das ist eben immer der Microsoft Copilot. Das ist das, was wir früher als Bing Chat gekannt haben, was unser erster Wurf sozusagen gewesen ist. Und dieser Microsoft Copilot ist eben, wie gesagt, über den Browser unter copilot.microsoft.com zu erreichen, wird aber auch in Windows 11 integriert sein. Ich sage es jetzt mal so, weil bei dem einen oder anderen ist es schon. Und das ist am Ende, sind das die gleichen Endpunkte, oder andersrum ausgesprochen, wir adressieren unterschiedliche Endpunkte des Windows, den Browser, beispielsweise, um diese Copilot-Technologie, die Bing als schlaue Suche im Hintergrund nutzt, um gute Informationen wiederzugeben, da bieten wir einfach verschiedene Endpunkte an. Und bei diesem Copilot gibt es dann noch eine Pro-Version, wo auch Endbenutzer dann stärker damit noch arbeiten können, Integrationen schaffen können in ihr privates Office-Produkt beispielsweise. Und dann gibt es noch den Microsoft Copilot mit der Commercial Data Protection, was für Unternehmen geeignet ist, die den Einstieg sozusagen in KI-Lösungen nutzen wollen, und all ihren Mitarbeitern das Gleiche wie den privaten Kunden anbieten wollen, aber eben mit dieser Commercial Data Protection, um sicherzustellen, dass die Unternehmensdaten nicht zum Training von den Modellen genutzt werden, um sicherzustellen, dass da niemand ein Auge drauf hat, dass es keine History gibt, etc. Und das ist vielleicht der Einstieg, Microsoft Copilot. Und dann haben wir eben die Copilot-Produkte, die im Speziellen zu lizenzieren sind. Copilot for Microsoft 365 hast du gerade angesprochen. Das ist das, worüber wir uns heute auch wahrscheinlich am ehesten und am tiefsten unterhalten, was auch mein täglich Brot aktuell geworden ist. Aber es gibt daneben auch noch Copilot for Finance, Copilot for Security beispielsweise. Wie damals schon angesprochen, den GitHub Copilot gab es schon länger. Wir haben das Copilot Studio, um selbst als Entwickler tätig zu werden und KI-Lösungen zu bauen. Wir haben Copilots in Dynamics und so wird sich das und in Viva beispielsweise, in Fabric. Also ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe anderer Produkte aufzählen. Es bleibt dabei, überall da, wo KI drin ist, ist die Namenskonvention Copilot bei uns.
Dazu hatte auch der Raphael Körner letztens einen ganz guten Post auf LinkedIn abgesetzt, wo auch das, werde ich auch nochmal verlinken, das nochmal aufgegriffen hat, wie man jetzt Copilot richtig schreibt, ob Co-Pilot oder Co-Groß und Pilot klein oder andersrum. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und der meinte dann auch, dass man natürlich total merkt, wenn jemand automatische Übersetzungen benutzt hat, dass es dann immer Co-Pilot ist und man da bitte aufpassen soll, dass das eben auch richtig geschrieben wird. Das noch als kleiner Hinweis, wie die Schreibweise von Copilot ist. Also nochmal, die richtige Schreibweise ist großes C und dann Pilot, also C-O, O klein und Pilot auch klein.
Also richtig, jetzt sprichst du meinen inneren Monk an, denn ich sehe das ganz genauso. Der Copilot wird so geschrieben, wie auf Englisch der Copilot geschrieben wird, weil wir uns eben auch an dieser Rolle orientieren. Ich finde übrigens, in diesen Übersetzungen wird es dann gern mit K geschrieben in Deutsch. Ich glaube auch, dass man das erkennt. Aber die große Verwirrung ist eben tatsächlich, dass wir als Microsoft sagen, das P in der Mitte schreiben wir nicht groß. Weil wir das ja bei anderen Produkten wie PowerPoint und bei SharePoint, und da bin ich ähnlich hinterher, dass es dann groß geschrieben wird. Das machen wir bei Copilot tatsächlich nicht.
Aber ich gehe nochmal auf die Produkte zurück. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, man hat den Microsoft Copilot oder Copilot, der praktisch ursprünglich aus dem Bing kam, also der praktisch jeden Microsoft-Nutzer das im Grunde ermöglicht, erstmal KI auszuprobieren mit einem Webcrawling, also und das in einer sicheren Umgebung, würde ich jetzt so sagen. Und dann hat man die lizenzierten Produkte, Copilot für Microsoft 365, Copilot für und so weiter, wo dann natürlich dann auch nochmal das, also die dann nochmal spezielles Counting haben, wo es dann direkt in die Unternehmensdaten reingeht. Ist das so richtig verstanden?
So ist das richtig verstanden. Und der Copilot für Microsoft 365 kann tatsächlich mittlerweile aber nicht nur die Unternehmensdaten, also wir sagen auch gern alles das, was der Microsoft Graph wiedergibt, verwenden. Er kann auch die Kombination aus wichtigen oder aus Informationen aus dem Internet mit dazu ziehen, um Ergebnisse zu produzieren. Das heißt, im Copilot für M365 kann es tatsächlich eine Kombination aus beiden sein. App und den Unternehmensdaten.
Was dann noch mit hinzukommt und für ein bisschen Verwirrung sorgt, neben den Namen und neben den, ich sag mal so Copilot oder neben der klassischen Produktpalette, sind dann noch die erweiterten Microsoft KI-Angebote. Ja, also man hat, sag mal, Copilot für Microsoft 365, darüber haben wir uns jetzt unterhalten, aber es gibt dann noch ein Copilot Studio, es gibt dann noch ein Azure Open AI Studio oder ein Azure AI Studio. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Also diese KI, würde ich jetzt einfach mal sagen, Angebote und Infrastrukturangebote, dass man das nochmal so ein bisschen einordnen kann.
Und zugegebenermaßen hört auch mein Wissen ab einem gewissen Punkt auf, weil das ein unheimlich tiefes oder breites Gebiet ist. Aber ich würde es gerne vergleichen mit den Ebenen, die wir auch alle kennen, seitdem wir uns in der Cloud bewegen. Wenn wir uns Microsoft 365 als solches anschauen, dann reden wir da ja von Software as a Service. Und das ist aus meiner Sicht der Vergleich mit Copilot for Microsoft 365. Das ist ein Service, den kann ich bedingt anpassen als Kunde, so wie ich Microsoft 365 bedingt anpassen kann. Ich kann mein SharePoint-Intranet grün streichen und eigene Inhalte reinbringen beispielsweise. Software as a Service. Wir stellen als Microsoft gewisse Dinge zur Verfügung und stellen auch gewisse Dinge sicher, um rechtlichen Anforderungen zu genügen, um Anforderungen zu genügen, die das Unternehmen selbst definiert beispielsweise. Und dann haben wir in dieser Wertschöpfungskette typischerweise früher dann neben SaaS eins unten drunter das sogenannte Plattform as a Service gehabt, PaaS. Was bedeutet, dass damals man sich beispielsweise einzelne Datenbanken so zur Verfügung gestellt hat. Und da würde ich so gern so ein Stück weit die Dinge rund um Copilot Studio einsortieren. Das heißt, du als Entwickler kannst selbst deinen eigenen Copilot erzeugen. Du verwendest natürlich Modelle von uns. Es gibt gewisse Services, die wir dir schon mit anbieten. Stichwort Responsible AI beispielsweise. Aber du hast einen maßgeschneiderten, einen angepassteren Copilot, wo du beispielsweise vielleicht die das Wissen einschränkst, um sehr dediziert oder um sicherzustellen, dass Ergebnisse auf Prompts zurückgegeben werden, die jetzt nur genau diese Informationsquellen beispielsweise adressieren. Du kannst Bots bauen, das bedeutet, du kannst entsprechende Bots oder Agents deinen Mitarbeitern oder Kunden zur Verfügung stellen, die dann eben im Sinne so einer Konversation zu einem Ergebnis führen, ohne dass du alle Kommunikationspfade entsprechend vorzeichnen musst. So, und dann haben wir ja früher auch schon die dritte Ebene gehabt, die Infrastructure as a Service, wo an und für sich ja eigentlich ne, das Rechenzentrum zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, der Anbieter hat sichergestellt, dass der Strom fließt, dass das Netzwerk da ist, etc. pp. Aber du hast dich dann selbst um dein Betriebssystem, um deine Anwendungen darauf gekümmert. Und das würde ich jetzt ein Stück weit mit dann den Themen, die wir in Azure Open AI zur Verfügung haben, vergleichen. Das bedeutet, du bekommst bekommst Large Language Models, beispielsweise GPT, zur Verfügung gestellt, bist aber für alles selbst verantwortlich. Das bedeutet, das entsprechende Feintuning, um so viel Wissen mitzugeben, die genau auf deinem spezifischen Prozess liegen, aber auch alle anderen Dinge wie Responsible AI, auf was soll die KI antworten, wie soll sie reagieren, auf was soll sie nicht antworten, all diese Dinge machst du dann komplett selbst. So wie du eben bei Infrastructure as a Service auch dafür selbst verantwortlich bist, dass beispielsweise dein Betriebssystem auf dem letzten Security Update Patch ist, was im Vergleich Software as a Service dich überhaupt nicht interessiert. Du weißt noch nicht mal, welches Betriebssystem sozusagen eigentlich dahinter steht, wo der SharePoint-Server draufläuft. Klar, es ist zwar Windows in dem Fall, aber will nur das Beispiel machen. So wie du aber, um die Kette zu schließen, dann eben auch nicht weißt, ob der Copilot, den du gerade verwendest, GPT-4 hat, 4.0 oder noch irgendein anderes Modell. Das ist dann eben, sind genau diese Unterschiede zwischen Software as a Service, Plattform as a Service und Infrastructure as a Service. Und so können wir die drei Ebenen vielleicht grob einsortieren. Es ist nicht ganz scharf und nicht ganz korrekt, aber hilft vielleicht erstmal fürs grundsätzliche Verständnis.
Ja, auf jeden Fall. Kannst du sagen, für welche Kunden was geeignet ist? Also welche Kunden eher Plattform as a Service oder Software as a Service nehmen oder dass eben komplett Architecture as a Service dann für die relevant ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde es nicht am Kunden festmachen, sondern ich würde es an den einzelnen Anwendungsfällen festmachen. Und ich denke, dass es Kunden gibt, die, wenn sie viel mit KI machen wollen, dass da alles zum Einsatz kommt. Also das erleben wir auch heute schon ganz, ganz häufig. Der Endanwender, vielleicht aus der Finanzbuchhaltung, aus HR, aus Personal, was auch immer in der Firma A, nutzt vielleicht den Copilot in Microsoft 365. Diese Firma A beschäftigt sich aber oder bietet einen gewissen Service an und verwendet dann aber Azure Open AI, um sein eigenes Produkt mit KI-Lösungen auszustatten, mal als Beispiel. Also insofern glaube ich tatsächlich, das hängt davon ab, was macht das Unternehmen, was macht der Kunde, was haben wir für Personas, für Rollen, und für die gibt es dann eben genau die passende KI.
Du hast vorhin schon mal angedeutet mit dem Webgrounding, da gab es ja auch ein bisschen, Anpassung, Vereinheitlichung. Also du hast das angesprochen für Microsoft 365, dass man da jetzt praktisch auch nicht bloß auf die Dokumente, sondern auch ins Web kommt. Kannst du dazu nochmal ein Wort sagen?
Ja, und jetzt bist du schon ins ganz Spezielle zu Copilot für Microsoft 365, glaube ich, abgebogen, wenn ich deine Frage richtig verstehe. Und du willst wahrscheinlich darauf hinaus, wie wir Inhalte bei Prompt
treffen. Genau, genau. Naja, also wie habt ihr das jetzt so geregelt oder wie?
Ja. Also die Regelung war eigentlich schon immer gleich, aber zugegebenermaßen war die UI oder die Nutzererfahrung, wenn man das Wort auf 1:1 ins Deutsche übersetzen, war für die Endanwender in den unterschiedlichen Applikationen wie Word, Excel, PowerPoint oder dem Chat, die war noch nicht gleich. Und ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon zu 100% gleich ist. Das ist natürlich immer ein stetiger Prozess. Und Microsoft ist ein am Ende des Tages ein großer Laden und da gibt es jetzt nicht das eine Copilot-Team, was sicherstellt, dass das in Word so aussieht und in PowerPoint dann identisch, sondern da gibt es natürlich die verschiedenen Produktgruppen, die in ihre Produkte, die sie am besten kennen, Copilot am besten implementieren. Also die Geschichte geht sozusagen so um als kleines Insight für die Zuhörer. Und das Referenzieren von Dateien über den Copilot an und für sich funktioniert entweder über das sogenannte Context-IQ, das ist so die empfohlene Methode. Das heißt, wenn ich einen Prompt schreibe und in meinem Prompt verweise ich auf eine Datei, dann nehme ich da gern den Slash, der sich also auf der 7 befindet, der sogenannte Forward-Slash. Und dann klappt da ein entsprechendes Menü aus, wo ich übrigens nicht nur Dateien referenzieren kann, da kann ich auch Personen referenzieren, da kann ich Meetings, die stattgefunden haben, referenzieren. Und wenn das dort in diesem Dropdown nicht auftaucht, das Dokument, weil da typischerweise die Dokumente auftauchen, mit denen ich als letztes gearbeitet habe, dann kann ich die ersten Buchstaben der Dateinamen eingeben, dann versucht er das entsprechend zu finden. Und was aber auch jetzt Stück für Stück Einzug hält, ist, dass man sich das eben mit dem Forward-Slash, obwohl ich das sehr komfortabel finde, auch ersparen kann und man kann sich auch die URL schnappen, wenn das Dokument beispielsweise auf SharePoint liegt oder in meinem persönlichen OneDrive und ich habe die URL, dann kann ich auch die nehmen. Der Prompt wird natürlich dann optisch erstmal recht lang, aber das funktioniert genauso. Und es gibt jetzt auch, oder es wird auch noch weitere Funktionalitäten geben, dass es einen direkten Reference-Button gibt, vielleicht mit einem File-Picker oder ich direkt einen Upload machen kann zu meinem Prompt. Also das wird das gesamte Dateihandling wird sozusagen noch immer mehr verbessert, um einfach die Möglichkeit zu geben, coole Prompts zu schreiben. Wichtig ist natürlich, dass das in den verschiedenen Einstiegsfenstern für Copilot identisch ist. Also wenn wir mal allein uns Microsoft Word vor unserem geistigen Auge vorstellen, dann habe ich da sozusagen zwei Copilots. Ich habe einmal den rechts, den ich zu dem Dokument befragen kann und da kann ich vielleicht auch was referenzieren. Aber viel wichtiger ist der in der Mitte, der mir hilft, einen Entwurf zu erstellen, wo ich sage, erstell mir das ein Angebot und er soll so aussehen wie dieses Angebot in Dokument A. Na, und da muss ich das ja dann gut referenzieren können.
Ja, also das macht es auf jeden Fall nutzerfreundlicher und macht es dann einfach besser zu benutzen. Ein Thema, was ich jetzt gelesen habe, vielleicht nochmal von deiner Seite aus erläutert, Copilot Dashboard. Also man kann jetzt den Erfolg von Copilot messen, wie funktioniert das richtig?
Ja, also schon immer, vielleicht dem vorausgeschickt, gibt es ja in M365 den sogenannten Adoption Score, der Aussage darüber trifft, wie die verschiedenen Applikationen oder ob die verschiedenen Applikationen so rum angewendet werden. Relativ stumpf, da zählt einfach eine Nummer hoch, wie viel, ich glaube, es ist die sogenannte Monthly Active Usage, also wie viel eindeutige Benutzer das Produkt pro Monat benutzen, ohne darauf Auskunft zu geben, wer das ist. Das geht tatsächlich nicht, sondern es wird einfach nur ein Counter gemacht. Das gibt es auch für Copilot, sozusagen das Copilot-Dashboard für ganz Arme. Aber es gibt dann eben das Dashboard, was auf Viva Insights basiert. Was bedeutet, ich kann mir als derjenige Unternehmensbereich, der vielleicht für die Einführung von Copilot zuständig ist, ein paar Statistiken geben lassen. Und das ist schon sehr interessant. Einfach, wenn ich, der Copilot für Microsoft 365, der kostet ja schon eine Stange Geld. Das heißt, ich möchte als Unternehmen ja sicherstellen, dass meine Nutzer davon auch profitieren und das wirklich verwenden. Und das kann ich ja gut machen, indem ich eine gewisse Messbarkeit auch dahinter lege. Das heißt, ich möchte vielleicht wissen, wie wird der Copilot in den verschiedenen Produkten, in Teams, in Word, in Excel genutzt. Ob er genutzt wird und wie wird er genutzt. Und das Dashboard gibt darüber ein Stück weit mehr Klarheit, indem es nicht nur sagt, Copilot wird in Teams genutzt, sondern es wird dann typischerweise so und so viele Meetings werden damit zusammengefasst. Also es geht direkt zum Teil in konkrete Use Cases, die recht generisch sind, wird es entsprechend hinuntergebrochen, um einfach denjenigen, die die Einführung bei dem Projekt machen, Hinweise zu geben, worauf sollte man noch Wert legen. Ne? Was sollte man vielleicht noch in Trainings, in Kampagnen entsprechend dem Unternehmen, den Nutzern klar machen oder darlegen, für was das noch alles genutzt werden kann, um einfach so viel wie möglich Wertschöpfung daraus zu heben.
Und wie, das Dashboard kommt aber mit der Lizenz mit oder muss ich das extra lizenzieren?
Das tatsächlich gemacht wurde, das war bisher nicht so gewesen. Also bisher stand das Dashboard nur den Viva Insights-Nutzern, die also auch eine Viva Insights-Lizenz haben, zur Verfügung. Und das ist jetzt genau geändert worden. Das Dashboard ist jetzt basierend auf der Viva Insights-Technologie in der Microsoft, der Copilot für Microsoft 365-Lizenz mit enthalten und kann dann dadurch genutzt werden. Natürlich kann dann nur das Copilot-Dashboard in Viva Insights genutzt werden. Man hat jetzt kein Viva Insights-Projekt, um noch alle anderen Themen dann plötzlich klären zu müssen, das nicht, sondern es bedient sich rein dieser Technologie und der Oberfläche. Aber vielleicht noch ein Wort dazu. Man kann dann auch sich einzelne Teams anschauen. Funktioniert wieder mit sogenannten Thresholds. Also wenn die Teams sehr klein sind, funktioniert es nicht, weil man dann Rückschluss auf die individuelle Person ziehen könnte. Das ist ja auch so eine Maßgabe, die wir bei Viva Insights haben, dass das nicht passieren kann. Es gibt entsprechende Grenzen, ab wann man erst Teams auswerten kann. Was aber auch ganz spannend ist, man kann dann, es werden entsprechende Benchmarks angeboten, damit man sich als Unternehmen auch ein Stück weit einordnen kann. Ne? Ist das jetzt gut, schlecht? Eine ist natürlich eine Zahl, man kann sich selber Zahlen als Ziel setzen, aber vielleicht zu gucken und zu benchmarken ist ja bei solchen Auswertungen auch immer eine Relevanz.
Also wenn ich jetzt mal auf unsere Kunden schaue, auf Unternehmen schaue, so Mittelstand, und die sich jetzt fragen, okay, wo starte ich mit dem ganzen Thema Copilot, mit dem ganzen Thema KI, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hin will, hast du ja schon mal die Wege genannt, also wie tief kann ich gehen in eine KI, na, da kriegt man sicherlich auch von euch oder von entsprechender Beratungsseite da auch Unterstützung an die Hand, na, zu sagen, wo kann jetzt der Copilot überall eingesetzt werden, wo ist es sinnvoll für den Kunden, ich denke auch Anwendungsfälle sind hier, hast du ja auch schon genannt, an der einen oder anderen Stelle, wichtig, na, sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich damit erreichen, wer soll damit ausgestattet werden und wie kann das Ganze auch implementiert werden, auch in Richtung Adoption and Change Management gedacht. Gibt es von deiner Seite oder von eurer Seite eine Empfehlung, also so eine Art Kleinstarten, fangt doch erstmal an mit dem Teams-Co-Piloten, um die Meetings zusammenzufassen oder gibt es Best Practices, die Kunden mit den Kunden am ehesten starten, weil das auch die Nutzenden am ehesten verstehen?
Ja, das ist eine gute Frage, ist wirklich eine gute Frage. Wir haben, also ich bin nicht der Meinung tatsächlich, dass bei der recht umfangreichen Copilot für Microsoft 365 Lizenz man sagt, okay, startet doch erstmal nur mit dem Teams-Meeting. Das kann man vielleicht am ersten Tag sagen und dann sagen, am zweiten Tag mache ich dann das, am dritten Tag das. Das würde vielleicht passen. Aber ansonsten würde ich das tatsächlich nicht beschneiden, weil einfach die Mehrwerte sehr viel größer sind und auch jeder, glaube ich, so seine individuellen eigenen Anwendungsfälle findet, die gut funktionieren und die für ihn wirklich hilfreich sind. Wir arbeiten ja alle auch unterschiedlich. Ja, es gibt diejenigen, die suchbasiert arbeiten, um Dokumente zu finden. Es gibt diejenigen, die recht strukturiert mit Dokumentenbäumen, Navigation, also hierarchisch vorgehen, um Dinge zu finden, sich Bookmarks machen etc. Und so wird das auch bei Copilot sein, dass es Leute gibt, die vielleicht, machen wir ein gutes Beispiel, vielleicht über Einschränkungen mit Blick auf Formulieren von guten E-Mails, vom Schreiben entsprechend sind. Ich finde, das ist übrigens ein nicht zu vernachlässigendes Feature, mit Blick auf Diversity und Inclusion, wo Copilot helfen kann, da wird es jemanden geben, der sagt, okay, ich nutze gerne den Coach in Outlook, um meine E-Mails besser aussehen zu lassen oder um meine E-Mails überhaupt schreiben zu lassen, weil bisher war ich aufgrund von Leserechtschreibschwäche oder anderen Einschränkungen nicht in der Lage, das gut zu tun und der Klang meiner E-Mails, die waren immer nicht gut formuliert und dann ist ein Copilot beispielsweise in Outlook dafür. Ne, jemand anders sagt, die englischen Meetings sind für mich anstrengend. Ich möchte das immer gerne in Deutsch zusammengefasst haben. Also so finden viele sicherlich ihre Use Cases, die sie am häufigsten durchführen. Wie begleiten wir das? Wir bieten, es gibt Vorlagen für beispielsweise jetzt Viva Engage, um eine entsprechende Copilot-Community beim Start anzubieten. Da gibt es Templates, die dem Unternehmen dann helfen, wie sowas am besten aussehen muss. Es gibt auch E-Mails-Vorlagen, die man verwenden kann. Das ist das eine. Es gibt in Viva Learning jetzt eine Academy, eine Copilot Academy mit sehr, sehr vielen sehr hochpolierten Videos und guten Beispielen von Microsoft kuratiert, wo dann auch entsprechende Lernpfade und Inhalte hinterlegt sind, damit Anwender neben dem, was von der Firma selbst angeboten wird, auch noch mal Inhalte wiederfinden, um mal Dinge nachzulesen, auszuprobieren, Tipps, Anregungen, Ideen entsprechend zu bekommen. Und dann haben wir auch noch das Copilot Lab. Also wann immer man in der Prompteingabebox dieses kleine Buch mit den Few More findet, werden ja schon erste Beispiele, Vorschläge gegeben. Und wenn man dann auf mehr klickt, dann öffnet sich eine Webseite, wo dann ganz, ganz viele Prompts, wo man dann sagen kann, nach Kategorie filtern, nach Applikationen filtern. Und dann gibt es da gute Vorschläge. Und das erweitern wir übrigens noch. Da gibt es noch einige Pläne, dass das deutlich individueller wird für die Nutzer. Sodass es einfach eine Vielzahl an fertigen Materialien seitens Microsoft schon gibt, die auch in unsere Produkte implementiert sind. Und andererseits muss natürlich das Unternehmen selbst Copilot, die Einführung als Copilot schon als längeres Projekt sehen und nicht einfach als Feature oder Technologie, was man mal einfach anschaltet und den Anwendern zur Verfügung stellt.
Ja, ich glaube, bei den Stichpunkten, die ich mir jetzt gemacht habe, die ich unbedingt mal wissen wollte, was so im letzten halben Jahr bei mir so aufkam, bin ich durch. Gibt es sonst noch Entwicklungen, Sebastian, über die wir sprechen sollten aktuell bei Copilot?
Ja, ich finde, wir hatten die Build vor 2 Wochen, glaube ich. Ne? Und da haben wir ja im Modern Work-Umfeld das ein oder andere angekündigt. Und natürlich jetzt, was betrifft mich jetzt wieder bei meiner täglichen Arbeit. Also ich fand zwei Dinge wirklich fantastisch. Das eine sind die Custom Copilots aus SharePoint. Fangen wir sozusagen mit dem Einfachen an. Und da sind wir wieder so bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Wo kann man das jetzt alles einsortieren? Und so Custom Copilots in SharePoint ist halt ein sehr, sehr schöner Use Case. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt vielleicht ein das Thema Reisekosten, wo Reisekostenrichtlinien hinterlegt sind, verschiedene Policies etc. Und das sind dann ja typischerweise, also Betriebsvereinbarungen auch, und das sind dann typischerweise irgendwie 15- bis 20-seitige Dokumente. Und wenn man die auf einer schönen SharePoint-Seite hat, das hat man vielleicht, haben die als ein oder andere Firma heute vielleicht schon so, dann müssen sich das Mitarbeiter durchlesen, dann kann man direkt aus dieser SharePoint-Seite oder auf dieser SharePoint-Seite seinen eigenen kleinen Copilot bauen, in Anführungsstrichen, der dann nur diese Informationen dieser Seite verwendet. Und wenn der Nutzer dann fragt, ja Mensch, ab wie viel Kilometer darf ich denn erste Klasse mit der Bahn fahren? Dann wird eben genau nur die Dokumente entsprechend adressiert, die dafür zuständig sind. Jetzt könnte man sagen, ja, das kann doch, muss doch der Copilot, der Chat, CraftGround, der Chat schon heute können. Das stimmt auch, aber sobald das Unternehmen größer wird, gibt es vielleicht in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Richtlinien und dann wird es schon herausfordernd, wirklich das richtige Ergebnis zu bekommen. Also das heißt, man kann eben mit den Custom Copilots in SharePoint doch deutlich schärfer die Informationsquelle vorgeben und kann das dann auch als Plugin in den Copilot mit CraftGrounded Chat wieder entsprechend integrieren, sodass ich verschiedene andere Stellen habe, wo ich das adressieren kann. Das ist das eine. Das andere ist, sind die Team-Copilots, die in den Meetings, glaube ich, nochmal eine kleine Revolution hervorrufen werden. Denn ja, nutzt es ja selber sicherlich auch, dass wenn heute du das Meeting machst, kannst du Copilot während des Meetings als auch danach natürlich um Zusammenfassungen bitten. Du kannst nach offenen Aufgaben, To-Dos entsprechend fragen. Aber ob das die Sandra macht oder ob du das, Andreas, machst, ihr werdet ein Stück weit unterschiedliche Ergebnisse haben. Eure Prompts werden schon in Nuancen anders geschrieben sein. Und insofern ist dann immer die Frage, wer macht es? Und dann müssen wir nochmal das abstimmen, am Ende final sagen, okay, das sind die verteilten Aufgaben. Und mit dem Team-Copilot ist einfach eine weitere Person im Meeting, nämlich der Copilot selbst. Und der schlägt währenddessen live dann schon, der protokolliert quasi schon live die wichtigsten Punkte, Entscheidungen, die getroffen sind. Er wird die Agenda nochmal hochwerfen, die vielleicht am Anfang gemacht wurde. Und er wird auch die Aufgaben, die und offenen Punkte, die festgelegt wurden, schon für alle live einblenden, mitschreiben und man sagt dann, akzeptiere ich entsprechend nicht. Also den Vorschlag von Copilot, von Team Copilot nehme ich an. Das heißt, man hat einfach sozusagen die Rolle im Meeting, die vielleicht sonst durch eine Person, durch den Zuhörer gemacht wird, der dann fleißig mitschreibt und alles tut, den Protokollanten. Und das eben aber für alle gleich, weil eben der Team Copilot dann für alle gleich das repräsentiert. Und es nicht mein persönlicher Assistent ist, den ich trotzdem auch noch im Meeting natürlich haben kann.
Super. Gibt es so eine einheitliche Regelung oder eine einheitliche Lösung jetzt auch für dieses Protokollieren?
So gesehen, das Recap.
Ne? Na, auch wieder einen Schritt abgenommen. Ich brauche dann theoretisch im Nachgang nicht nochmal irgendwie selber aktiv werden, sondern wenn der Copilot mit drin ist, dann, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann protokolliert der ja automatisch schon die Sachen und dann brauche ich dann im Nachgang nicht nochmal, stelle mir ein Protokoll aus.
Vielleicht muss ich auch nochmal im Nachgang drüber schauen, ist jetzt alles richtig, ne? Das ist immer das Wichtige, es ist nur ein Co-Pilot, ja, kein Autopilot. Genau. Aber ich werde vielleicht ein Stück weit auch dazu motiviert, eben genau das zu tun, um damit die Nachhaltigkeit des Meetings auch sicherzustellen und eben, dass es nicht nur, okay, jetzt haben wir was gemacht, aber was haben wir jetzt vereinbart? Also dass es auch wirklich ein nachhaltiges Meeting ist mit den entsprechenden Ergebnissen. Und das ist also vielleicht das Intelligent Recap, ne, die Zusammenfassung, die es ja jetzt auch schon einige Zeit gibt, die dann so 5 Minuten nach dem Meeting automatisch entstanden sind, nochmal auf eine höhere Stufe gehoben, weil sie eben live im Meeting gleich mitgeschrieben wird und nicht erst nach dem Meeting nach 5 Minuten irgendwie erzeugt wird.
Interessante Entwicklung, die dann noch losgehen. Also gibt es dann noch weitere, ja, so Richtungen, wo du sagen würdest, ja, das ist so Co-Pilot der Zukunft, da wird es wahrscheinlich in die Zukunft reingehen, oder ist das?
Ja, also diese, ja, wir haben gestartet vor einem halben Jahr mit dem Co-Pilot, was dann Personal Assistant ist. Und ich glaube, das Thema Team Co-Pilot, was wir jetzt zuletzt gesprochen haben, gibt einen Ausblick darauf, dass es in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch in die Richtung gehen wird, genau Teamaufgaben zu übernehmen, sondern zu unterstützen, dass wir hier sozusagen in die Prozesse und in die Workflows dann reinkommen, ganze Teams produktiver zu machen und nicht nur die einzelne Person.
Aber da sind wir ja mit deiner Frage schon ganz gut in die Richtung Work Trend Index unterwegs, Andreas, ne? Zielte wahrscheinlich auch darauf ab. Genau, wir hatten ja im ersten Teil unseres Podcasts vor einem halben Jahr schon über die erste Studie gesprochen. Jetzt kam eine neue Studie raus. Kannst du mal zusammenfassen, was so Kernergebnisse des aktuellen Work Trend Index sind? Was macht es für dich besonders spannend? Was sind neue Erkenntnisse im Gegensatz zur letzten Studie?
Also ich schiele mal auf mein PowerPoint-Deck, weil ich bin natürlich eher Techniker als jemand, der solche Studien in- und auswendig kann. Aber vielleicht vorweggeschickt, dieser Work-Trend-Index, den erheben wir gemeinsam, glaube ich, mit LinkedIn. Und das sind so, also da wurden 31.000 Leute in 31 Ländern, das kann ich mir merken, entsprechend befragt, um hier erstmal eine Grundlage zu schaffen. Also das ist schon jetzt nicht irgendwie 5 Kunden haben wir mal befragt, sondern das hat eine entsprechende Strahlkraft, wenn wir von 31 Ländern beispielsweise sprechen, um auch unterschiedliche Kulturen natürlich drin zu haben. Und was kam raus? Das Wichtigste ist natürlich, dass die meisten Mitarbeiter künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz haben wollen und nutzen. Und sie warten nicht unbedingt darauf, dass diese Lösungen von der IT vorgegeben werden oder zur Verfügung gestellt werden. Jedes Unternehmen, was sich dem verschließt, wird am Ende des Tages trotzdem KI-Technologie im Unternehmen haben, weil es die Mitarbeiter letztendlich tun, ne? Und damit natürlich auch gewisse Gefahren einhergehen.
Ja, ist wie mit WhatsApp oder so, ne? Also wenn ich als Unternehmen da keine Lösung zur Verfügung stelle, dann tauschen die sich halt auf Kanälen aus, die nicht so sicher sind, ne, wo die Unternehmensdaten gegebenenfalls irgendwo auf Servern landen, was ich nicht möchte. Und das ist ja hier genau das gleiche Problem, ne, wenn ich öffentliche KI-Lösungen nutze.
Das verwundert natürlich nicht, wenn wir uns die Adaption anschauen, auch im privaten Umfeld, Stichwort ChatGPT. Also Stand heute ist es wohl so, dass 75% der Mitarbeiter, wie gesagt, schon irgendwie KI-Lösungen im Unternehmen letztendlich verwenden. Und spannend ist aber von diesen 75% so grob die Hälfte, 46%, hat das in den letzten 6 Monaten getan. Und das ist natürlich dem Hype von ChatGPT, vielleicht von Bilderzeugungs-KI zu verdanken oder ja, wie auch immer, weil einfach das in den letzten 6, 7, 8 Monaten durch die Decke gegangen ist und das in aller Munde ist, die Tools aber eben auch schon relativ gute Ergebnisse produzieren, leicht zugänglich sind, ohne großes Wissen, ne? Thema mit natürlicher Sprache etwas zu sagen. Also das finde ich schon unheimlich spannend und das zeigt eben das Tempo mit, was dieser Zug an der Stelle unterwegs ist im Vergleich zu anderen Technologien. Und, das ist vielleicht noch der letzte spannende Einblick, es ist eben nicht nur ein Thema von Gen Z, wie es so schön heißt, also so die 18- bis 28-Jährigen, die da als diese Generation bezeichnet werden, sondern wir sehen das in allen Generationen, die sich aktuell im Unternehmen befinden. Also auch die Millennials, die Generation X, die Boomers auch. Natürlich geht es da etwas zurück von der prozentualen Verteilung, aber im Großen und Ganzen sind wir da immer noch bei den 70-75% im Durchschnitt. Und das bedeutet eben auch, es betrifft alle Altersgruppen, die das verwenden wollen, natürlich auch im unterschiedlichen Maße, aber es wird eben nicht nur durch eine Generation getrieben, wo eine Firma vielleicht sagen könnte, na gut, okay, das wollen jetzt nur die jungen Leute machen, versuchen wir denen mal irgendwas zu geben, aber im Großen und Ganzen müssen wir sonst nichts tun. Das ist eben genau aus meiner Sicht die falsche Annahme.
Eine Frage, die sich anschließt für mich, ist nochmal so dein eigenes Erleben jetzt so aus Microsoft-Sicht. Wie erlebst du derzeit so die Adoption von Copilot in den unterschiedlichen Versionen? Also kriegt ihr da auch mit, dass da, wenn zum Beispiel Microsoft Copilot, also ehemals Bing, dass das jetzt mehr genutzt wird, intensiver genutzt wird, tut sich das auch überschlagen auf Copilot für M365? Wie gibt's da so einen Eindruck von deiner Seite aus?
Ja, das ist schwierig und ich kann es nicht ganz pauschal machen. Natürlich kommt ein Stück weit jetzt mit Blick, ich habe deutsche Kunden, also ne, das ist German Angst, das sehen wir schon jetzt an der einen oder anderen Stelle. Jetzt ist auch vielleicht die Hype-Kurve gerade etwas am Abflachen und es gibt bestimmt unterschiedlichste Stimmen von Datenschützern, die jetzt dann lauter werden, aber eben, weil sie sich aus meiner Sicht zu wenig mit der Technologie, wie es funktioniert, beschäftigt haben. Und meine Aufgabe ist es natürlich auch, das zu erläutern, welche Gefahren eintreten können und welche unberechtigt sind. Und da spielt es gar keine Rolle, ob wir über den Microsoft Copilot, also ehemals Bing Chat Enterprise, sprechen oder ob wir dann in den Microsoft Copilot für 365, wo wir natürlich als Microsoft auch nochmal andere Commitments machen, reden. Aber ja, das ist so ein Stück weit das Thema, dass es jetzt stark darum geht, wie kann es sicher und guten Unternehmen eingebunden werden.
Gibt es sonst noch Erkenntnisse, die man noch so aus der Studie ziehen kann? Oder sind das so die Wesentlichen, die du jetzt so, wo du sagen würdest, das ist das eigentlich, was ich da mitgenommen habe?
Das sind schon die Wesentlichen. Das würde ich tatsächlich sagen. Ich bin sehr gespannt, wann wir mit den Lösungen noch viel stärker in den sogenannten, wir nennen es Frontline-Worker-Markt, kommen werden, weil ich glaube, da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial. Nämlich im Sinne, wenn dann solche Co-Piloten die sogenannten Line-of-Business-Systeme, also die eigentlichen Systeme, die Kunden für die jeweiligen Geschäftsprozesse anbinden können, Wissen erweitern können, aber Plugins erweitern können, Prozesse darüber laufen können. Da kann ich mir für operativ Mitarbeitende nochmal vorstellen, das wird in den nächsten 1-2 Jahren wirklich spannend werden. Ich glaube, in dieser Richtung werden wir dann auch diese Umfragen sehen, dass sich das dahin bewegen wird, um auch dort, es ist ja auch mit sehr, sehr großer Arbeitnehmerschaft, wenn nicht sogar die größere, die man damit erschließen kann und auch noch produktiver und verbessern kann. Also ich glaube, das wird spannend. Und andererseits schließt ja, um den Bogen zu bekommen für euch quasi, unser Work Trend Index ja gut auch an eure Expertenstudie an. Ne? Da sehen wir ja dann auch
genau, schon. Genau, da kommen wir auch hin. Danke, dass du den Bogen gebaut hast, Sebastian.
Ich hätte
Sandra,
sonst auch
mal ein bisschen gespannt. Den Blick zur Uhr und es läuft die Zeit ein bisschen weg.
In Anbetracht der Zeit.
Ja, erstmal vielen Dank.
Genau. Dafür.
Genau, ich habe vorhin nochmal... Muss ich mich nochmal entschuldigen? Ich hab versehentlich gesagt, du warst einer der Expertinnen, der Experten, die damit teilgenommen haben. Warst nicht du? Der Stephanus hat von Microsoft-Seite aus teilgenommen. Der Stephanus Schulde, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, der sich sehr stark mit dem Thema Datenhygiene beschäftigt. Aber nochmal von deiner Seite aus, also oder auch nochmal von deiner Seite, meine Idee wäre es, da einfach nochmal drüber zu schauen bei den Hauptgebieten. Wir hatten ja einen Teil, also wir haben einfach die Experten, wie sagt man, Empfehlungen zusammengefasst in. Ja, 10 Kernempfehlungen, die wir auf 3 Gebiete verteilt haben. Und bei dem ersten Gebiet, ich würde einfach mal sagen, ein Gebiet war eben, da ging es um Strategie, um Business Case, Rollout-Planung. Was ich für mich da auf jeden Fall mitgenommen habe aus den verschiedenen Empfehlungen der Experten, ja, man kann mit diesem Thema nicht einfach reingehen und kann jetzt einfach mal, auch wenn es intuitiv nutzbar ist, einfach mal hoffen, dass es dann einfach irgendwie losgeht. Du hast es ja vorhin auch schon mal mit erläutert. Gibt es da aus deiner Sicht nochmal so 1-2 Punkte, die da gerne nochmal ein bisschen mit kommentieren möchtest?
Ja, also und aber will ich gar nicht wiederholen. Ihr habt damit natürlich den Kern getroffen. Es ist eine wertvolle Lizenz und die soll natürlich so schnell wie möglich einen entsprechenden, sagen wir mal, ROI, ne, Return on Invest bringen. Und dann muss ich natürlich mir am Anfang überlegen, welchen Personas, ich werde es wahrscheinlich nicht mit der Gießkanne verteilen, welchen Personas gebe ich diese Lizenz vielleicht für einen ersten Piloten. Und das mache ich vielleicht auf Grundlage von speziellen Use Cases. Weil ich auch sagen muss, das ist so ein, kann auch das Henne-Ei-Problem sein. Ne? Man kann natürlich auch schauen, dass man, und das machen einige Kunden, einfach nur einem möglichst diversen Feld für die erste Zeit diese Lizenzen gibt. Es kenne Kunden, die übrigens es mit einer Umfrage machen. Das bedeutet, es können sich Mitarbeiter bewerben um eine Copilot-Lizenz und eine entsprechende Begründung selber mitliefern. Was wollen Sie denn damit machen oder was glauben Sie damit machen zu können? Und dann wird eben eingeordnet, ah, das könnte ein, mittlerweile gibt es ja genügend Informationen, was geht und was nicht geht, wo man dann sagt, okay, das könnte ein guter Use Case sein, den haben wir selber gar nicht gedacht. Das finde ich, um ehrlich zu sein, eine sehr, sehr coole, smarte Sache. In diese Richtung geht es, ne? Weil, wie gesagt, ne, ein Stück weit Henne-Ei-Problem, klar, aber nicht einfach. Also die schlechteste Idee ist es wahrscheinlich einfach nur dem oberen Führungspersonal diese Lizenz zu geben und dann zu hoffen, jetzt werden wir überhaupt Business Cases zusammenstellen.
Also die Idee ist wirklich, vielleicht zu starten mit einigen, wie sagt man, Intensivnutzern, mit einigen, die sich dann auch drauf bewerben, wo man dann gleich noch die Informationen noch mit hat, in welchen Use Cases kannst du da losgehen, dann auch zu sammeln, dann Use Cases auszuarbeiten und dann geplant da am Kunde reinzugehen.
Ja, weil man dann ja auch von den Leuten, die sich bewerben, die stehen dahinter, da wird ein gewisses Engagement dahinter sein. Ne? Da gibt es natürlich immer noch mal die, die sagen, ich will sie einfach nur haben, damit ich sie habe, diese Lizenz. Und wenn die Mitarbeiter dazu angehalten werden zu sagen, okay, begründe mir doch mal warum, was möchtest du denn damit machen, dann kann ich auch schauen, ob ich denjenigen als später als Multiplikator, Champions Community etc. gewinnen kann, um einfach das Thema so schnell wie möglich breit zu machen, dass derjenige andere, die auch eine Lizenz haben, dann auch motiviert, das so gut wie möglich zu nutzen. Denn es wird ja definitiv, wenn man es gut macht, eine Arbeitszeitersparnis kommen. Im Sinne von Routineaufgaben schaffe ich schneller, ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren.
Genau, wie du sagst, Multiplikatorenausbildung.
Wie immer, ne?
Sehr guter Weg.
Also das ist jetzt ja auch keine ganz neue Erkenntnis.
Nee, aber der Weg dahin, ne? Wie finde ich denn Multiplikatoren? Das ist ja immer die große Herausforderung, wenn wir über Adoption Change Management sprechen. Wer ist denn das? Und dann über so eine Bedarfsanalyse zu gehen und sagen, wer hat da Bock drauf? Das ist schon das
Wir hatten dann smart, so einen zweiten großen Block, so Technologie, Datenmanagement, Sicherheit. Ich meine, da waren viele Themen dabei, die wir auch jetzt in den vergangenen Podcasts, die du schon, Sebastian, im ersten Podcast angesprochen hast, die wir dann vertieft haben mit einigen Kollegen oder auch Experten, Microsoft-Experten dann in dem Feld. Das war das Thema Datenhygiene, Datengovernance. Es ging um das Thema Datensicherheit, das ganze Labeling, Rollen, Rechte-Management, dass man das auf den aktuellen Stand bringt. Ja, da haben wir mit Stephanus in der Tiefe gesprochen, mit dem Raphael Kölner. Ich habe es schon angesprochen. Es ging auch, ich glaube, das, Raphael, hast du damals schon angesprochen, um das Thema, wir müssen erstmal die Cloud-Migration vorantreiben. Wir müssen, damit wir praktisch den maximalen Nutzen ziehen, ja, also Datendokumente in M365 reinbringen, das konsolidieren. Und natürlich auch eine Kompatibilität schaffen mit relevanten Anwendungen. Gibt es darüber hinaus noch Punkte oder neue Punkte, Sebastian, wo du sagen würdest, das ist dir jetzt in den letzten Wochen nochmal so aufgefallen, da würdest du gerne nochmal kommentieren, nochmal ein bisschen was betonen?
Ich würde den Haken daran machen, weil das alles richtig ist, was stimmt. Und ich habe auch die Podcasts dann gehört, da war nichts, also da, alles korrekt dort gesagt und das ist wichtig und das ist richtig. Was wir sehen, ist, dass mit Blick auf Labeling und solche Dinge, die Unternehmen noch nicht so weit sind, wie man sich vielleicht erhofft. Das muss nicht ein K.O.-Kriterium für Copilot sein. Wenn es aber Unternehmen gibt, die sagen, nein, da ist mir die Angst, Stichwort Oversharing, zu groß, dass da etwas schief gehen kann. Da haben wir so ein Pflaster erfunden, nennt sich Restricted SharePoint Search, wo die Möglichkeit besteht, zu sagen, okay, bis maximal folgende 100 Seiten kann Copilot wissenstechnisch zugreifen und wir nehmen alles andere raus aus dem Index. Hat aber auch den Nachteil, dass das die normale Suche dann betrifft, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das ist auch nur konsequent und logisch, weil wenn ich Angst habe, dass ich Oversharing habe, dann kann dieses Oversharing wird sich auswirken, entweder durch einen gescheiten Prompt oder aber auch durch eine gescheite Keyword-Search. Also das ist ja, Copilot findet ja nicht mehr oder anderes, sondern Grundlage ist ja der ein und derselbe Index. Und insofern hat das Unternehmen das Problem dann schon heute. Mit dieser Restricted SharePoint Search, was aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Microsoft-Sicht eine Übergangslösung ist, könnte ich sagen, wenn ich jetzt Copilot in der breiten Masse ausführe, meine Angst, weil es muss, und meine Angst ist aber zu groß, dann kann ich mir etwas Luft verschaffen, um meine Information Governance entsprechend zu implementieren mit dieser Restricted SharePoint Search. Aber ich bin mir selber unsicher, ob ich es Kunden empfehlen würde oder nicht. Das muss jeder individuell entscheiden, ob das jetzt nötig ist oder nicht.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Weißt du, Sebastian, was ich merke, dass ich wieder viel gelernt habe? Ich habe mir eine ganze Liste mitgeschrieben von Sachen, die ich noch verlinken muss, wenn der Podcast veröffentlicht wird, um eben den Hörerinnen und Hörern dort ein Stück weit, ne, wo sie sich dann noch weiter informieren können zu einzelnen Themen, ob das jetzt das Projekt Sophia ist oder eben die Work-Trend-Index-Studie. Also alles das wird natürlich noch verlinkt werden und da kann man auch nochmal tiefer reingehen in das ganze Thema. Aber für heute erneut vielen herzlichen Dank, Sebastian, für deine Zeit, für die vielen, vielen Einblicke, dass du uns nochmal auf den aktuellen Stand gebracht hast zu dem ganzen Thema Copilot, Thema KI, Thema Einführung war ja heute auch stark geprägt davon. Also herzlichen Dank für deine Zeit und Andreas, an dich natürlich auch. Vielen Dank. Und dann hoffentlich hören wir uns später nochmal. Mal schauen, wo die Reise hingeht, wie unsere Co-Piloten eben, wie hast du es formuliert, Andreas, nicht älter werden, sondern reifer und reifen, genau, in welche Richtung sie reifen, wie ein guter Schweizer Käse. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also nochmal vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Wieder eine Menge gelernt.
Ja, nee, es ist tatsächlich so, also es gibt so viele Punkte, die sich verändert haben und es war, glaube ich, echt wichtig, auch vor allen Dingen auch mal die Einordnungen, die Sebastian da gegeben hat. Und ich fand es total schön, auch mit den KI-Angeboten, wie er das mal mit
ja, SaaS das fand ich auch,
und genau. IAS, ja, ja. Da einfach mal eine Übersicht gegeben hat, weil man kommt, ehrlich gesagt, also selbst wenn man sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt, und das mache ich ja, weil ich ja genau eigentlich sowas häufig mache und Zeit dafür habe, aber selbst dann ist es schwer, die Übersicht zu behalten. Richtig. Insofern ist es ganz wichtig, dass man sowas dazu macht.
Auch für Kunden, also besonders für Kunden, dazu wissen, in welche Richtung geht es. Es entwickelt sich alles wahnsinnig schnell. Und auch fand das Gute, das Thema Adoption Change Management haben wir auch an vielen Stellen oft angerissen, was ja auch genau mein Thema ist, dass es eben nicht, wie mit allem, nicht einfach hinstellen und machen lassen, sondern da auch wirklich eine Strategie zu fahren. Fand es auch gut, was er gesagt hat, welche Hilfsmittel Microsoft hier zur Verfügung stellt, um das Ganze auch entsprechend begleiten zu können. Also nee, war eine schöne runde Sache, war nochmal ein gutes Update, ich denke auch für unsere Hörerinnen und Hörer, da zum Thema Copilot. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Prompts habt, die ihr unbedingt mal loswerden wollt, dann schreibt uns gerne an. Ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt, auf LinkedIn unsere Profile. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, timeforwork@transformation.de oder ihr, wie ich immer schön sage, sprecht uns auf der Straße an. Also das ist überhaupt kein Thema. Wenn ihr Copilot bei euch einsetzt und mal drüber reden wollt, auch das gerne hier im Podcast bei uns im Time for Work. Und ansonsten, Andreas, vielen Dank wieder mal für deine Zeit, für die charmante Moderation und wir hören uns sicherlich das ein oder andere Mal nochmal zum Thema Copilot. Mal gucken, wann wir Sebastian das nächste Mal wieder an die Strippe bekommen.